Herr Gauck, dazu haben Sie ein Buch geschrieben, Erschütterungen heißt es, in dem stellen Sie fest, die Demokratie zeigt jetzt deutlich ihre Schwächen. Welche Schwächen sind das denn, die Ihnen besonders auffallen?
Es ist so, dass ich am meisten bewegt bin von der Drift nach rechts außen, die ganz Europa erfasst hat. Das ist kein spezielles deutsches Problem. Wir haben ein spezielles Problem in allen Transformationsgesellschaften. Und dazu gehört der Osten Deutschlands auch noch. Das heißt, wir haben nicht wie der Westen Deutschlands viele Jahrzehnte die Demokratie trainiert und in ihr gelebt, sondern deutlich kürzere Zeit. Und darum gibt es in Teilen Ostdeutschlands noch Verhaltensweisen, die im Westen Deutschland schon weitgehend abgelegt sind. Das heißt, alles zivilgesellschaftliche Engagement im Osten Deutschlands ist noch schwerer, weil sich weniger Leute als Freiwillige, als Engagierte zur Verfügung stellen. Egal wovon wir sprechen, Parteien, Gewerkschaften, Verbände, so und so weiter und so fort. Aber das ist nur ein Teil des Problems, dass wir haben hier im Osten, ich sage es mal einfach, mehr Leuten, die mit der offenen Gesellschaft und ihrer Freiheit fremdeln und die mehr Lenkung sich wünschen. Das ist ein bestimmter Typ. Und jetzt komme ich zum Generellen, was wir in ganz Europa sehen und worüber ich in diesem Buch und auch in dem vorigen schon geschrieben habe. Nach jüngeren Studien ist es so, dass wir in jeder Gesellschaft Europas rund 33% der Bevölkerung haben, die ein Bedürfnis haben, die Forscher nennen das, die eine autoritäre Disposition aufweisen. Das sind Menschen, das klingt ein bisschen bedrohlich, ist es nicht. Das ist erstmal was ganz Normales. Das sind Menschen, für die Sicherheit das Wichtigste ist, Freiheit weniger wichtig. Das sind Menschen, die beim Wandel und wenn der Wandel stark ist, große Sorgen haben, dass sich ihr Leben zu sehr verändert. Und aus diesen Sorgen werden Ängste, die in Krisenzeiten dann dorthin gehen, wo sie den meisten Trost gespendet kriegen oder wo man sagt, ja, wir sehen alles falsch. Also wie bei uns, die AfD, Europa, ne, wollen sie so nicht. Also sie wollen, das ist wie früher. Und Menschen, die jetzt durch Krisen oder starken Wandel verunsichert sind, suchen dann eine Beheimatung bei ihresgleichen. Und deshalb verfängt die Botschaft, das ist alles zu viel Modernität, zu viel Liberalität, zu viel Offenheit, zu viel Zuwanderung, zu viel Fremdes im eigenen für diese Gruppe mehr als für andere Menschen. Und wenn jetzt im Osten dieses spezielle Fremdeln wegen der kürzeren Zeit des Lebens in der Demokratie in Zukunft, haben wir ein Problem, was stärker ist als im traditionellen Westen. Interessant aber ist es, und das ist eigentlich der Grund, wenn wir nach Amerika schauen und fragen uns, wie kommt es, dass ein Mutterland der Demokratie eine Figur wie Trump wählt? Wie kommt es, dass in einem Mutterland der Demokratie wie der Schweiz eine nationalpopulistische Partei die wählerstärkste ist? Wie kommt es, dass in total sozial abgesicherten Gesellschaften, wie in Skandinavien, die besten Gesellschaften der Welt, eine starke Wählergruppe für nationalpopulistische Parteien stimmt? Und dann kommst du dazu, was ich jetzt entdeckt habe, da werden Bedürfnisse eines sehr konservativen Teils der Bevölkerung nicht mehr angemessen bearbeitet von den traditionellen konservativen Parteien. Und dann ist die große Stunde derer, die einfache Sprüche haben und sagen, früher war es besser und es muss sowieso alles anders werden.
Ich finde, das ist eine sehr interessante Theorie oder beziehungsweise die basiert ja auf Studien, dass man sagt, ein Drittel der Menschen neigen dazu, sich nach einer etwas stärkeren Führung oder nach Führung zu sehnen. Die Frage ist, was macht man mit diesem Wissen? Denn wenn es quasi keine gesellschaftliche Disposition, nenne ich es jetzt mal, oder gar keine gesellschaftliche Ursache hat, sondern im Menschen selber liegt, was mache ich jetzt mit diesem Wissen?
Du musst die Ängste, oft sind es eingebildete Ängste. Zum Beispiel gibt es in Teilen Sachsens Furcht vor ausländischer Überfremdung und Überforderung, obwohl ein oder zwei Figuren da sind. Ja? Sie müssen das mal mit Köln oder Stuttgart vergleichen oder dem Ruhrgebiet überhaupt. Ja, die Kölner emigrieren ja nicht, weil die Ausländer gekommen sind, sondern die machen ihr kölsches Zeug nach wie vor, ihren Katholizismus. Sie machen ihre Mundart und haben ihre Gesänge, sie haben ihren Karneval. Für mich als Mecklenburger alles abenteuerlich fremd, aber die bleiben da, obwohl die anderen gekommen sind. Diese Erfahrung haben aber viele Menschen bei uns hier im Osten nicht.
Und man hat aber Angst vor der Auseinandersetzung.
Und sie denken, das ertragen wir nicht. Das ist zu viel Fremdheit. Und wenn du jetzt nicht im Grunde freundliche politische Lehrer hast oder überzeugende Figuren im politischen Raum, die den Menschen die Angst nehmen, dann bieten sich eben die Vereinfacher an. Und deshalb haben wir so in ganz Europa eine Hochzeit für vereinfachende Politik. Und deshalb ist äußerst schwierig, was ich jetzt sage. Ich habe schon als Präsident gefordert, dass wir eine sinnwahrende Vereinfachung brauchen in der politischen Sprache. Weißt du, du darfst die einfachen Worte nicht den Verführern überlassen. Nur es gibt auch Politiker, die sind imstande, mit den Menschen so zu sprechen, dass sie es verstehen. Du musst nicht Extremist zu werden, um einfach sprechen zu können. Es ist ein Problem von einer nicht ausreichenden Kommunikation, dass wir viele Leute nicht mehr erreichen. Das andere ist, in einer Phase, wo wir sprechen jetzt über den konservativen Teil der Bevölkerung. Es gibt ja auch einen progressiven Teil, der ist nicht ganz so groß, aber der schafft also produziert die neuen Zielvorstellungen, geht dann manchmal sehr schnell sehr weit. Das sehen wir in den USA, wo plötzlich das linke Spektrum sich total zertrennt vom Konservativen. Das ist ganz schrecklich. Da sind wir noch nicht, da wollen wir auch nicht hin. Aber jetzt mal zurück. Was würden wir jetzt einer Partei sagen, die traditionell konservative Wähler anzieht? Das ist bei uns die CDU und die CSU. Sie wird diese Verängstigten nicht zurückgewinnen mit einem sozialdemokratischen Angebot. Angela Merkel und andere führende, nicht nur in Deutschland, Politiker der konservativen Mitte sind aber mittiger geworden. Das heißt, am rechten Rand ist Heimatlosigkeit entstanden. Nun wird Merkel immer sagen, und damit hatte sie recht, Wahlen werden in Deutschland in der Mitte gewonnen. Wenn ich ein extrem konservatives Programm vorgelegt hätte, hätte ich keine Wahlen gewonnen. Gleichwohl gibt es aber ein Bedürfnis, und das unter Krisen eben wächst, dann wird die Zahl derer, die abdriften, größer. Und deshalb steht jetzt jede konservative Partei in Europa, auch unsere Union, vor der Aufgabe, ein konservatives Programm für wertkonservative Menschen zu definieren, das imstande ist, Leute, die nicht fremdenfeindlich sind, nicht rassistisch sind, sondern die sich nur fürchten vor einer zu stark verändernden Welt, die zurückzuholen.
Es sieht aber im Augenblick nicht so aus, dass das innerhalb kürzerer Zeit gelingen könnte. Ganz im Gegenteil, die AfD ist sehr erfolgreich, gerade auch in den ostdeutschen Bundesländern. Was bedeutet das denn langfristig für Deutschland?
Es bedeutet, dass wir wie andere europäische Länder in eine verunsicherte Politiklandschaft eingetreten sind. Wir in Deutschland sind uns sicher, die demokratischen Parteien, dass es keine Koalition mit dieser so verfassten Partei gibt.
Glauben Sie, dass das so bleiben wird?
Ja, das glaube ich. Das ist unmöglich für die Union, jetzt zu dieser Zeit mit dieser AfD zu koalieren.
Auch nicht auf lokaler Ebene?
Auf lokaler Ebene kann es sinnvoll sein, mit denen zusammen den Bau eines Kindergartens zu beschließen oder irgendein Wegeprogramm. Das ergibt sich in der Kommune. Aber außerdem kann man auch auf Ideen kommen, die auch haben und die etwas früher platzieren in der Kommune. Ja. Aber manchmal ist es so auch schwierig. Also neulich in Baden-Württemberg wollte Union und die Freien Demokraten, ich weiß nicht mit wem, wollten irgendwie den Gendersprech irgendwie eingrenzen. Das sollte nicht offiziell werden. Und als die AfD denn dem beitrat, hat die Union gesagt, nö, dann steigen wir aus. Das ist etwas komisch, denn die Mehrheit der Deutschen, ganz besonders der konservativen Deutschen, liebt die Verwandlung unserer Sprache nicht. Es wäre also kein Übel gewesen, wenn man etwas, was dem Mehrheitswillen der Deutschen, besonders der Konservativen, entspricht, durchhält. Und da sehen Sie aber, aus lauter Furcht davor, als Bundesgenosse der AfD zu erscheinen, hat die dortige Union dann gesagt, nein, das können wir nicht mitmachen. Da wird sich etwas bewegen. Und ich denke, wir dürfen nicht aus lauter Verzagtheit denken, dass wir keine vernünftigen konservativen Politikprogramme mehr haben werden. Das ist Unfug. Nur brauchen wir Menschen, konservative Menschen, die davon überzeugt sind, dass es einen Wert darstellt, dass das, was sich bewährt hat, zu behalten. Vernünftige Konservative sind ja dem Wandel nicht völlig abgeneigt, sondern sie befördern ihn ja zum Teil, wenn es zum Nutzen der Bevölkerung ist. Aber eben nicht jede Form und nicht jedes Tempo. Und das müssen sie deutlich machen. Und das heißt dann nicht, dass sie automatisch dann reaktionär werden. Es gibt einen Unterschied im Konservatismus. Ein Wertkonservativer ist nicht automatisch reaktionär. Also für eingefleischte Linken und SPD-Wähler mag das so erscheinen. Aber das ist fern der Wirklichkeit. Denn eine Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler, gerade auch im Osten, die wollen ja mit ihrer AfD-Wahl nicht Adolf Hitler wieder haben. Solche Irren gibt es, aber die gibt es in jedem Land. Gab es auch in Schweden zum Beispiel sehr stark die wirklich nationalsozialistisch gesonnenen Schwedendemokraten. Aber sie haben Angst davor, dass diese offene Gesellschaft für sie zu fremd wird. Und deshalb suchen sie diesen Protest und möchten etwas bewahren, von dem sie vielleicht in 10 Jahren denken, naja, hat sich geändert und ich bin immer noch da und mir geht es gut. Ja? So wie ich eben gerne von Köln spreche, ja, wo besonders viele Menschen aus den verschiedensten Teilen der Welt leben, verschiedensten Religionen, und die Kölner sind so kölsch geblieben, wie sie immer waren. Nicht? Bloß das muss erstmal reinsickern, auch in unsere Bevölkerung hier im Osten, dass wir uns nicht verlieren, wenn das Land offener und vielfältiger wird, sondern das bleibt unser Land, das bleibt unsere Heimat. Und dazu ist es nicht erforderlich, dass wir scheel auf die gucken, die anderswo nicht mehr leben können, weil Krieg ist oder so etwas. Nicht?
Das, was Sie jetzt gerade erzählt haben, habe ich auch im Buch gefunden. Das fand ich sehr auffällig bei Ihnen, dass Sie sehr differenziert argumentieren. Also Sie sagen, Zuwanderung ja, aber unter bestimmten Bedingungen. Sie sagen, Veränderung ja, unter bestimmten Bedingungen. Also ich glaube, dass dieses Buch Erschütterungen nicht nur ein Buch für Menschen ist, die ihrer Meinung sind, für Gauck-Freunde, sondern auch für ihre Gegner möglicherweise. Mhm. Und das scheint mir sowieso das Wichtigste zu sein, dass man differenziert argumentiert, weil das haben wir in den Debatten heutzutage eher zu selten.
Ja, schön, wenn Sie das so empfinden. Und es ist so, wir haben auch über einen Teil noch nicht gesprochen, das ist die Bedrohung von außen. Das Buch hat im ersten Teil eine Auseinandersetzung mit der Bedrohung von außen durch das aggressive Russland unter Putin und setzt sich auch kritisch mit bestimmten Phasen der Ostpolitik auseinander. Die erste Phase, die in den Helsinki-Prozess führte, die finde ich sehr begrüßenswert. Und in der zweiten Phase verliert man Wirklichkeit, weil man sich drüben das Gegenüber in Moskau anständiger vorstellt, als es tatsächlich ist. Und so gibt es eine ganze Kette von Wahrnehmungsverweigerungen, die ich hier kritisch anfasse. Und dann gibt es auch Sachen, die ich erst gelernt habe, als ich mich mit der Geschichte der Ukraine beschäftigt habe. Und sowohl meine Co-Autorin Helga Hirsch als ich, wir sind auch Lernende, das beschreiben wir auch. Wir haben vieles durch die Brille von Russland gesehen, was etwa die Ukraine betrifft, und deren Eigenheiten und auch vieles aus der Geschichte nicht gesehen. Und ehrlich gesagt, ich hatte Gründe, den Kommunismus abzulehnen, aber dass der Kommunismus etwas gemeinsam hatte mit der Zeit davor, mit dem Zarismus, nämlich eine gewisse koloniale, präkolonialistische Prägung, sagen wir eine imperiale Prägung, sagen wir es so. Russland pur hat es nie gegeben, sondern es war immer Russland plus. Ja? Man hat vieles dazu gewonnen, sich erkämpft oder ranverhandelt, aber Russland selber als eine politische Landschaft, in der es ein Zentrum gibt mit den russisch sprechenden Menschen, mit den Russen, aber immer begleitet von denen, die dabei sind. Und das haben wir in der Sowjetunion dann gesehen mit den Sowjetrepubliken, aber auch mit den annektierten Teilen im Baltikum, in Moldawien und in anderen Teilen. Und auch im asiatischen Bereich Länder, die gerne eigenständig sein wollten, es zum Teil geschafft haben, zum Teil nicht.
Sie untersuchen das in Ihrem Buch und auch die Frage, wie es kommt, dass es einen großen Anteil von Menschen gibt, gerade auch in Ostdeutschland, die Verständnis für Russland haben und eher der russischen Seite zuneigen. Hat das möglicherweise auch mit den völlig anderen Beziehungen zu tun, die viele in der DDR ja auch mit der Sowjetunion damals hatten? Viele kennen Menschen in der Sowjetunion, hatten Brieffreunde, ich hatte eine Brieffreundin damals auch. Und man hat einen ganz anderen Bezug zu diesem Land, als man das möglicherweise zur Ukraine hat.
Das griff für eine Minderheit zu. Aber war Ihre Freundin wirklich aus Russland oder war sie vielleicht aus Weißrussland, aus Belarus oder war sie vielleicht sogar in der Ukraine? Und wir haben ja alles nur unter Sowjetunion subsumiert. Das war uns doch gar nicht bewusst, wie diese...
Das wurde damals nicht hinterfragt.
Das war eben Sowjetunion. Aber was Sie eben beschreiben, betrifft eine große Minderheit der DDR. Die allermeisten Menschen in der DDR hatten keinerlei persönliche Beziehung. Dann gab es offizielle Begegnungen in bestimmten Betrieben oder vor allen Dingen militärischen Einheiten, gab es traditionelle Besuche an Festtagen der Regimes, also DDR oder der Sowjetunion. Da gab es diese ritualisierten Begegnungen. Aber ein Miteinander, wie es in dem Westen Deutschlands war, in der Freizeit, in den Städten und Dörfern mit den Soldaten der Alliierten. Das gab es hier nicht. Und deshalb ist das eine Legende, dass wir ein anderes Verhältnis zu ihnen hatten, weil wir so viele persönliche Kontakte hatten. Das trifft nur für Einzelne zu. Ich glaube, etwas anderes ist viel wichtiger. Und das ist schwer zu besprechen. Menschen im Osten Europas, wenn sie mein Alter haben, auch einige, die noch ein bisschen jünger sind, haben gelernt, leg dich nicht mit denen an, die sind dir über. Und so ist nach einer Phase von Auflehnung, die es in fast allen Ländern gab, bei uns am 17. Juni 1953 mit als erstes. Und alles Auflehnen, ob 56 in Ungarn, 53 bei uns, 56 in Posen und Polen, Bau der Berliner Mauer, Prager Frühling. Ganz schlimm, Ungarn 56. Also, wir konnten nichts machen. Und die Ratio ist, das ist wie in der vormodernen Politikgeschichte. Leg dich nicht mit den Fürsten an. Ja, das bringt nichts. Die deutschen Revolutionäre von 1848 sind eine Minderheit. Die Mehrheit sagt, naja, bringt nichts. Hoffentlich unser Fürst in Ordnung. Und lässt uns ein paar Freiheiten.
Das ist, was Sie mit Stockholm-Syndrom im Buch umschreiben. Also sich so, dem auszuliefern, der einem gefährlich werden kann.
Es ist natürlich nicht eine bewusste Entscheidung der Menschen. Aber es lebt subkutan in ihnen. Es ist eine seelische Prägung, die ihnen zuteil geworden ist, ohne dass sie darüber nachgedacht haben. Und deshalb erscheint es ihnen total wichtig zu sein, in einem guten Verhältnis mit denen zu sein. Und es ist weniger Neigung als Befürchtung, was dahinter steckt. Und da die meisten Menschen über psychische Verfasstheit nicht groß nachdenken und nicht mit anderen sprechen, was wir im Tiefsten eigentlich sind und wo unsere tiefsten Ängste sind, besprechen die allerwenigsten Menschen miteinander. Und deshalb sind solche kollektiven Prägungen auch äußerst schwer aufzubrechen. Und wenn wir nach Westdeutschland schauen, es hat lange gedauert, bis da so eine Haltung, es war auch nicht alles schlecht beim Führer. Noch bis in die 50er Jahre ist eine Mehrheit der Westdeutschen überzeugt, dass das eigentlich eine gute Sache war, die aber schlecht gemacht worden ist. Die Diktatur hat nur 12 Jahre gedauert. Und dann dauert es noch 7 Jahre etwa oder länger, bis dann langsam der Umschwung kommt. Und wo man dann ans Eingemachte geht. Ich? War ich ein Teil des Systems? Und deshalb ist es natürlich viel leichter, sich anzuhören, was Frank Schöbel damals gesungen hat und wie nett es war, wenn wir auf Hiddensee einen Zeltplatz bekommen haben und welche Hits damals im Gange waren, als dass wir uns fragen, durften wir eigentlich irgendwann mal richtig wählen? Oder durfte ich werden, was ich wollte? Oder konnte ich schreiben, was ich wollte? Konnte ich dichten, was ich wollte und singen, was ich wollte? Und alle diese Erinnerungen sind mit Schmerzen verbunden. Naja, und Menschen setzen sich nicht gerne den Schmerzen aus. Nicht? Und so ist es, dass manche Abschiede sind eben mit Schmerzen verbunden. Deshalb gab es in einer wichtigen Phase der alten Bundesrepublik ein ganz wichtiges Buch, das handelte von der Unfähigkeit zu trauern. Alexander und Margarete Mitscherlich sind die Autoren dieses Werkes gewesen. Und haben sich unwohl gefühlt in einer Gesellschaft, die von einer unguten Vergangenheit sich die guten Seiten rauszog und sich dann daran erfreut. Ach ja, wie nett die Filme mit Hans Moser waren und Heinz Rühmann, war doch irgendwie goldig. War ja auch nicht alles schlecht. Ne? Und das kommt mir so bekannt vor, wissen Sie, dass ich manche Äußerungen dieser Art in meiner Heimat hier, die erschrecken mich. Nicht? Und nur, ich weiß, dass da keine Bosheit dahinter steckt, ja, sondern es ist eine Verfasstheit der Psychen großer Bevölkerungsgruppen. Naja, und deshalb bin ich auch so glücklich, dass wir im Osten ja eine Mehrheit von Menschen haben, die nicht nostalgisch ist. Ja, die auch nicht rechts außen wählt, noch nicht mal links außen, sondern das hat ja, wir sind ja mit einem erstaunlichen Eifer Demokraten geworden. Und es tut mir auch immer ein bisschen weh, wenn wir, auch ich, so viel über eine Minderheit der Ostdeutschen spreche, als wären die typisch für die Ossis, ja? Und nicht die große Mehrheit derer, die unter äußerst schwierigen Bedingungen vielleicht ihr ganzes Leben umkrempeln musste und die aber Ja sagt zur Demokratie. Ne? Oder auch wenn sie Probleme hat, weil so viel schiefläuft oder so viel Bürokratie ist oder falsche politische Entscheidungen, die dann nicht gleich durchdrehen und radikal werden. Ne? Die gibt's doch auch. Freue ich mich darüber, wenn die im Bereich der Gesprächsfähigkeit sind. Nicht, dass sie sich hinsetzen in ihren Computer da Schweinereien reinhauen, um die anderen Menschen zu kränken oder ihren Hass einfach rauszupausauen. Ne? Das ist doch nicht die Mehrheit.
Joachim Gauck ist bei uns, früherer Bundespräsident. Sie sind nach 5 Jahren aus dem Amt geschieden als Bundespräsident, obwohl Sie eigentlich noch eine zweite Amtszeit hätten machen können. Es gab eine große Mehrheit der Deutschen, die dafür gewesen wäre. 2/3 hätten sich vorstellen können, dass Sie noch mal 5 Jahre dranhängen. War das eine gute Entscheidung zu sagen, nee, ich mache jetzt Schluss mit 77?
Ich finde ja. Es war eine richtige Entscheidung. Damals habe ich gesagt, ich will nicht prognostizieren, wie ich mit über 80 bin. Ja, nur hat sich gezeigt, es geht noch einigermaßen. Aber christlich gesprochen, ich wollte nicht Gott versuchen, ja, und so tun, als wisse ich, wie meine Kräfte sind jenseits der 80. Und deshalb habe ich das nicht bereut. Und ich bin unter den Leuten, ich sage meine Meinung und diskutiere mit Leuten oder rege manche an, manche mögen sich auch ärgern, das gehört dazu zum Geschäft, aber ich bin aktiv, aber nicht mehr in diesem Amt und das ist okay.
Herr Gauck, Sie hatten am 17. März 2017 Ihren großen Zapfenstreich, die Verabschiedung aus dem Amt des Bundespräsidenten mit großem Orchester der Bundeswehr und Sie haben sich damals unter anderem den Karatsong Über 7 Brücken ausgesucht. Warum gerade diesen Titel?
Ja, wissen Sie, ich bin zwar ein super deutlicher Kritiker des Regimes der DDR, der Diktatur. Aber ich bin natürlich auch dankbar für Künstler, für Mitmenschen, für Prediger, für einfach anständige Leute, die uns erlaubt haben, uns so ein bisschen zu erheben aus den Niederungen dieser Unterdrückung. Und es gab eben Gruppen, die mit ihren Liedern Menschen Mut gemacht haben. Einige haben uns nur dazu gebracht, zu träumen. Da bewegst du dich auch schon aus den Niederungen. Aber andere haben auch mit ihren Texten so eine Weite angesprochen. Das war schon eine politische Ansage. Ja? In einigen Texten willst du ein Vogel sein und fliegst ganz weit. Oder einige rufen, hol mich nach Norden. Nach Westen konnten sie ja schlecht schreiben. Ja, aber jeder, der wusste, was das jetzt, der es holte, wusste, was eigentlich war. Und dann 7-mal wirst du die Asche sein. Ja, aber einmal auch der helle Schein. Ja? Und ach so, ja? Nichts ist ewig. Ja? Und das sind so Sachen, da ist man dann plötzlich ganz östlich. Ich bin wirklich in meinem Denken westlich, weil mich die liberale Demokratie fasziniert und die offene Gesellschaft. Und trotzdem habe ich mit den Landsleuten im Osten eben anders geweint und anders gelacht als die Menschen im Westen. Und dazu gehört eben die Erfahrung mit bestimmten kulturellen Ereignissen, bei mir und vielen Christen, auch mit religiösen Ereignissen. Die Beziehung untereinander in einer Kirchgemeinde war von großer Bedeutung, weil sie eine innere Stärkung auch verursachen konnte. Oder lassen Sie es mich mal so sagen, der Glaube hat uns auch dazu verholfen, länger und intensiver zu hoffen.
Joachim Gauck, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.